es gab Tage, da wurden mir mehrere hundert Tonnen gleichzeitig an Ausschussware angeboten. So, aber was soll, was, ne, ist halt eine Frischware. Wie sollen wir jetzt 100 Tonnen beispielsweise an einem Tag verarbeiten? Also das funktioniert ja leider nicht. Aber das, um die Dimension klar zu machen.
Herzlich willkommen in unserem Food Waste Podcast. Ich bin Claudia.
Und ich bin Justus.
Ja, in unserer heutigen Folge geht es um Bananen. Also als Mutter von zwei kleinen Kindern kenne ich Bananen ganz gut und die stehen eigentlich immer auf meiner Einkaufsliste. Justus, ist das bei euch auch so?
Ja, auf jeden Fall. Sie sind einfach perfekt, um den Hunger der kleinen Racker zwischendurch auf gesunde und gleichzeitig leckere Weise zu stillen.
Ja, und trotzdem kommt es dann bei uns auch tatsächlich öfter vor, dass die dann doch mal ein bisschen brauner werden. Und dann ist bei mir eigentlich immer das Rezept für Bananenmuffins angesagt. Da sind die auch, also umso brauner sie sind, umso leckerer werden nachher die Muffins, weil sie sind dann halt ein bisschen süßer. Zucker kommt für die Kinder nämlich dann meistens nicht rein. Das ist eigentlich immer ganz gut, wenn die schon ein bisschen braun sind.
Ja, wenn du schon Bananenmuffins gebacken hast, Claudia, ich glaube, dann bist du perfekt vorbereitet für unseren heutigen Gast. Der hat die Idee nämlich in ein nachhaltiges Unternehmen umgewandelt. Und damit möchte ich unseren heutigen Gast, Lars Peters, ganz herzlich bei Teller statt Tonne begrüßen. Hallo Lars.
Hallo ihr Lieben.
Ja, hallo, vielen Dank auch von meiner Seite. Und ich möchte die Zeit nutzen, um dich einmal kurz vorzustellen, lieber Lars. Lars ist Geschäftsführer und Gründer von Bibananas. Bibananas wurde 2013 von Lars und seinem Kumpel Tim gegründet, um erstens das hier bei uns noch relativ unbekannte Bananenbrot nach Deutschland zu bringen und zweitens, um mit Bananenbrot einen Beitrag zur Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung zu leisten. Wow, das klingt total sinnvoll und auch total spannend. Lars, fangen wir doch direkt mal mit der ersten Frage an. Wie kommt man als junger Kerl, wie ihr es damals wart, denn dazu, Bananenbrot zu
Also
backen und zu
erstmal schön, dass du
vertreiben?
sagst, wie ihr es damals wart. Also ich bin immer noch jung, liebe Claudia. Ja, wie kommt man dazu? Ich habe mir eine Auszeit genommen mit dem Tim zusammen nach dem Bachelorstudium. Wir sind nach Australien gegangen, wie das ja viele so machen. Work and Travel stand auf dem Plan. Und ja, haben da unsere Zeit genossen, war auch schön da. Und dann war es tatsächlich so, dass wir in Australien gemerkt haben, okay, hier gibt es so ein Bananenbrot. In Deutschland noch nie gesehen. Ich muss auch zugeben, ich mochte zu dem Zeitpunkt keine Bananen. Heutzutage esse ich Bananen. Aber deswegen kam ich auch nicht auf die Idee, in Australien direkt zu sagen, ich probiere dieses Bananenbrot jetzt mal. Aber wir haben es überall gesehen und wir waren ja auch zu zweit. Deswegen hat der Tim gesagt, so, ich hole mir jetzt eins. Und dann haben wir es probiert, fanden es lecker. Jetzt war es aber nicht so, dass wir nach dem ersten Bissen gedacht haben, ab nach Deutschland, lass uns Bananenbrot in Deutschland verkaufen. Sondern wir haben da unser Leben gelebt, unseren Aufenthalt sehr genossen und auch ich habe dann irgendwann gesagt, ich finde Bananenbrot super lecker, deswegen haben wir uns immer wieder Bananenbrot gekauft. Wir haben gemerkt, es gibt verschiedene Sorten. Es ist
Kommt
einfach.
ja auch sehr auf das Topping dann an, ne? Das kann
Ja,
das Ganze
genau.
ja
Also,
schon sehr
du kannst da viele
versüßen.
Sachen da reintun und so hatten wir dann irgendwie uns verschiedene Sorten ausgeguckt, die wir alle lecker fanden und ja, haben dann nach und nach gemerkt, ey, das gibt es ja echt überall. Also, es war wirklich in jedem Café und bezeichnen wir auch das allererste Bananenbrot, was der Tim sich gekauft hatte, bei McDonald's angeboten wurde. Also, es war ja schon, ist ja schon komisch, dass damals also 2012 war das, dass das bei McDonald's angekommen war, aber in Deutschland weder der Tim noch ich davon gehört haben. Und ja, dann irgendwann hat man aber gemerkt, Australien ist halt ultra teuer. Also da hat dann so ein ganzes Laib Bananenbrot, was so 500, 600 Gramm waren, ungefähr 25 Dollar gekostet. Das war auch 2012 schon sehr teuer. Und gut, man hat wenig Kohle in der Zeit gehabt. Deswegen haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir eine kleine Bude hier in Sydney, haben da gewohnt und wir haben einen Backofen, dann lass doch einfach selber eins backen. So Lust hatten wir auf Bananenbrot. Und
Wart ihr denn vorher schon im Backbusiness drin oder
nee,
war das dann
es
wirklich so
war
ein
wahrscheinlich,
Pilotprojekt?
war eine der ersten Male, dass ich überhaupt was gebacken habe. Also, ne, das muss ich auch dazu sagen. Ja, aber dann haben wir uns ein Rezept angeschaut und das Rezept hat gesagt, so wie du es gerade bei den Bananenmuffins im Intro beschrieben hast, je reifer die Banane, desto mehr Süße, desto leckerer wird das Bananenbrot. Und das hat auch jedes Rezept gesagt, egal welches wir uns angeschaut haben. Ich weiß auch, ich kann euch jetzt gar nicht sagen, ob das erste Bananenbrot, was wir da gebacken haben, wirklich gut geschmeckt hat. Also so gut wie das, was wir gekauft haben, aber es war zumindest zufriedenstellend, wir haben es aufgegessen. Am Ende war es aber so, dass wir mehrere Rezepte ausprobiert haben und es war halt jedes Mal das Gleiche. Wir mussten die Bananen wirklich braun, so braun wie möglich werden lassen, damit es ein richtig geiles Brot wird. Und da kam dann schon in Australien zum ersten Mal die Verknüpfung zur Verschwendung der Banane in Deutschland, weil wir haben mal einen Artikel gelesen, dass gerade in Deutschland die Banane die am meisten von Verschwendung betroffenste Frucht ist und haben dann überlegt, ja ey, dieses unglaublich leckere Bananenbrot gibt es bei uns nicht. Es werden Bananen verschwendet, die mit Sicherheit der Reife wegen aussortiert werden. Macht es dann nicht doch Sinn zu sagen, wir bringen Bananenbrot nach Deutschland und machen es in Deutschland bekannt. Und so haben wir dann in Australien tatsächlich noch mehr Rezepte ausprobiert, haben australische Freunde, die wir da kennengelernt haben, um die Rezepte deren Mütter gebeten und, haben noch einen Amerikaner kennengelernt, der uns tatsächlich auch über die Geschichte des Bananenbrotes was erzählen konnte, der hat uns dann erzählt, dass es nämlich eigentlich ein amerikanisches Ding ist. Und,
also, und eigentlich auch gar kein Brot, sondern eigentlich ist es ja...
Ja, wer kein Bananenbrot kennt, der stellt sich das vielleicht erstmal als Brot vor. Das ist ein bisschen verwirrend vom Namen her, aber am Ende ist es ein Kuchen, der in so einer Kastenform gebacken ist. Deswegen sieht es aus wie ein Brot, aber ist eigentlich ein süßer, saftiger Kuchen. Ja. Genau. Ja, und dann war es soweit, dass wir wollten eigentlich auch ein Jahr lang in Australien bleiben, hatten aber dann schon die ersten Kontakte zu deutschen potenziellen Partnern und also aus Australien aus und haben dann verfrüht auch den Aufenthalt abgebrochen, so schön es in Australien auch war.
Das war aber echt mutig dann,
ne? Ja, wir waren voller Tatendrang, ne? Und sind dann auch nach 6 Monaten schon wieder nach Deutschland gefahren. Ich glaube, wir kamen am 2. Weihnachtstag 2012 zurück und wir haben am 28. Januar 2013 gegründet und haben am 1. März 2013 die ersten Bananenbrote an die Gastronomie geliefert. Das ging echt zackig und es war richtig geil. Ne? Also ich fand das richtig krass, wie schnell das auch ging. Und seitdem verkaufen wir Bananenbrot vorrangig an die Gastronomie.
Das heißt, das war ja wirklich richtig flott am Anfang. Habt ihr dann erstmal aus eurer Studentenwohnung die Brote gebacken?
Ja, du meinst die wir verkauft haben, oder?
Ja.
Tatsächlich haben wir sind nach Australien, haben uns erstmal in der Küche eingeschlossen, haben noch nicht direkt verkauft, sondern mussten erstmal Prototypen entwickeln. Und wir wussten von Anfang an, als wir den Businessplan erstellt haben, ey, wir sind keine Bäcker und wir backen mit Sicherheit auch nicht das beste Bananenbrot. Und erst recht wird es schwierig für uns, das in Masse und Menge zu backen. Deswegen war uns klar, wir externalisieren die Produktion und holen uns da Expertise. Und haben also nur einen Prototypen entwickelt, haben uns 2 Wochen lang in eine Küche eingeschlossen, Bananenbrot ohne Ende gebacken und haben dann am Ende des Tages mit dem Prototypen Bäckereien angesprochen und gefragt, ob die Lust haben, mit uns Bananenbrot auf den Markt zu bringen, was gleichzeitig eben Bananen vor der Entsorgung rettet. Ne?
Apropos Entsorgung, euer wichtigster Rohstoff sind ja Bananen. Mhm. Wie seid ihr denn jetzt dann an diesen, also wie kommt ihr aktuell an den Rohstoffen? Wie habt ihr das damals auch aufgebaut, diese Lieferkette, sage ich mal?
Ja, das war gar nicht so einfach. Erstmal musste man ja wissen, okay, wo wird denn die Banane überhaupt verschwendet? Und tatsächlich gehen viele, mit denen, die mit mir über die Bananas sprechen, davon aus, dass wir die Bananen aus dem Lebensmitteleinzelhandel besorgen. Das heißt, Bananen, die im Supermarkt liegen geblieben sind, einzelne Bananen, die da keiner mehr kaufen wollte. Das ist aber logistisch relativ schwierig, dann jetzt, wir kommen aus Düsseldorf, sagen wir jetzt mal in Düsseldorf, 50 Supermärkte abzufahren, um dann 50 Kisten Bananen zu haben. Mhm. Deswegen war unsere Idee, die Wertschöpfungskette der Banane und damit auch die Stellen der Verschwendung der Banane zu hinterfragen und zu schauen, okay, gibt es da noch andere Möglichkeiten, um halt auch einen konstant an die Banane zu kommen, weil wie du sagst, es ist der wichtigste Rohstoff. Jedes Bananenbrot, was wir backen, besteht zu 40% aus Banane. Deswegen brauchen wir einfach auch konstant immer Bananen. Und Es ist so, dass der Lebensmitteleinzelhandel nur eine Stelle in der Wertschöpfungskette der Banane ist. Wir arbeiten mit den Bananenreifereien. Das sind diejenigen, die tatsächlich den Lebensmitteleinzelhandel beliefern.
Also Großhandel dann?
Ja, der ist, ja, doch, klar, sind Großhändler, das kann man auch so sagen. Aber nichtsdestotrotz sind es auf die Banane spezialisierte Unternehmen, die die Bananen, nachdem sie vom Transportweg aus, wo auch immer die herkommen, vom Schiff runtergeholt werden, nochmal in Reifekammern nachgereift werden, um die auf den richtigen Reifegrad zu bringen, den wir als deutscher Gaumen anfragen. Und diese Unternehmen, die beliefern dann halt den Lebensmitteleinzelhandel. Deswegen kann man schon sagen Großhandel, aber es gibt ja auch noch den eigentlichen Großhandel der Großmärkte.
Und also die Bananen kommen wahrscheinlich grün an und dann werden sie hier nochmal nachgereift, bis sie dann gelb sind oder entsprechend auch süßer sind. Kann man sich das so vorstellen?
Kann man sich so vorstellen. Also wenn die Bananen gerade vom Schiff runterkommen, sind die tatsächlich noch sehr, sehr grün. Ne? Mhm. So, dass wir auch wahrscheinlich alle drei sagen würden, nee, so brauche ich die jetzt gar nicht essen. So lasse ich die lieber im Obstkorb noch ein bisschen liegen. Ja, und dann gibt es halt diesen typischen, die typische Farbe, die der Lebensmitteleinzelhandel oder besser gesagt, wir als Endkunden vom Lebensmitteleinzelhandel von der Banane eben erwarten. Und das ist dann so gelb-grünlich. Ne? Wir wissen ja alle, wie die Banane in der Supermarktauslage aussieht. Und ja, alles, was dann eben irgendwie über diese Farbe hinausgeht oder falsch gereift ist oder Schalenkrankheiten aufweist oder eben von den Lebensmitteleinzelhändlern wieder zurückgeschickt wird, weil es nicht den Ansprüchen entspricht. Das können kleinste Marke sein. Oft sind das auch Dinge, die wir als Bananenlaien gar nicht sehen würden. So entsteht dann da bei diesen Reifereien auch schon Überschuss, der aussortiert wird und am Ende in der Tonne landet. Genau.
Okay, das heißt, bevor es euch gab, landeten diese Bananen wirklich komplett in der Tonne. Da gab es jetzt keine Ideen, Konzepte, die da bisher zu Trage gekommen sind.
Ja, das stimmt. Es ist halt so, dass die Bananenreifereien, die haben ihre Kundenstruktur, das sind Lebensmittel-Einzelhändler. Mhm. Und es lohnt sich nicht unbedingt für die kleineren Mengen, die dann aus deren Sicht kleinere Mengen sind, andere Kundenstrukturen aufzubauen. Und deswegen habe ich ja eingangs gesagt, es war gar nicht so einfach, die Reifereien davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, da anzugreifen. Und war auch nicht so einfach mit unserer Menge an Bananenbrot, die wir zu Beginn gebacken haben, zu sagen, wir brauchen mal, ich gebe euch ein Beispiel, also den ersten Anruf, den ich gemacht habe, oder den ersten wirklichen Kontakt, den wir zu einer Reiferei hatten, die uns Bananen angeboten haben. Da war es so, ja, wie sieht's denn aus? Wir würden jetzt gerne mal zwei, drei Kisten Bananen bei euch abholen kommen. Und dann sagte sie so, wie zwei, drei was? Zwei, drei Tonnen? Also sie hat halt Tonnen verstanden. Und ich dachte so, nee, zwei, drei Kisten. So fing das bei uns halt an. Und da waren bei denen schon zwei Tonnen zur Verfügung an dem Tag. Und da merkt man die Dimension. Und ich bin einfach froh, dass sich da eine Reiferei angeschlossen hat, die dann auch offen war. Also die haben da wirklich Lust drauf gehabt. Und gleichzeitig konnten die uns auch in der Anfangszeit unsere komplette Menge abdecken. Genau. Mhm.
Ja. Gibt es denn immer genug Bananen, die übrig sind? Oder gibt es auch schon mal einen Fall, dass ihr halt mehr bräuchtet, als dann übrig sind?
Also jetzt machen wir das ja schon lange und haben natürlich unser Netzwerk bezüglich des Überschusses auch ausgeweitet. Mhm. Und es gibt immer genügend Bananen für uns, die wir nehmen können. Trotzdem gibt es eine gewisse Schwankung in dem Überschuss. Also ich weiß gar nicht so genau, woran das liegt. Also es ist tatsächlich so, dass wir arbeiten jetzt mittlerweile mit 5 Reifereien zusammen und mit einem Bananenhersteller, der auch Plantagen betreibt. Und es ist tatsächlich so, dass man immer merkt, wenn die eine Reiferei sagt, wir haben diese Woche wenig Bananen für euch zur Verfügung, dann sagen alle anderen Reifereien genau dasselbe. Also es ist eine Marktschwankung, die da stattfindet. Mhm. Und es ist
wetterbedingt dann auch? Oder?
Ob das Wetter, es ist, glaube ich, die Nachfrage im Supermarkt, die dazu führt.
Die natürlich auch wetterbedingt sein könnte.
Ja, schon, mit Sicherheit. Also wenn jetzt Erdbeeren und Heidelbeeren gerade frisch oder die Saison gerade losgeht, dann werden weniger Bananen gegessen als vorher. Aber auch, das habe ich jetzt öfters mal mitbekommen, dass wenn extrem viele Bananen rübergeschifft werden, dann sind die Ansprüche an die Banane auch hoch es entsteht viel Überschuss, weil gerade ist ja viel da, der Lebensmitteleinzelhandel kann sich aussuchen, welche Bananen er sich in die Auslage legt. Und wenn es andersrum so ist, dass es einen Bananenstau gibt, das heißt wenig Bananen gerade importiert werden, dann werden mehr Makel verziehen. Und so ist das wie so eine Schwankung halt. Und nichtsdestotrotz, auch wenn wenig Überschuss da ist, ist das immer noch eine Dimension, die man sich kaum vorstellen kann, so dass wir genügend Bananen zum Backen haben.
Die bekommt Menge, die jetzt aber nicht umsonst zur Verfügung gestellt dann wahrscheinlich. Ihr müsst die schon noch abkaufen.
Ja, auch bewusst haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen diese Bananen auch kaufen, wir wollen die gar nicht umsonst haben. Es ist ein essentieller Rohstoff, den wir zum Bananenbrot backen brauchen. Und nur weil aus Handelssicht die Banane nichts mehr wert ist, heißt das nicht, dass sie für uns nichts mehr wert ist. Also die ist absolut super zum Verarbeiten und deswegen zahlen wir auch liebend gerne dafür. Aber die Frage wird mir häufig gestellt, ja, dann kriegt ihr ja die Bananen bestimmt umsonst und natürlich kriegen wir die günstiger als zum Listenpreis. Wir sparen aber den Reifereien natürlich auch die Entsorgungskosten auf der einen Seite und gleichzeitig zahlen wir ja noch was dafür. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein wirtschaftlicher Vorteil für uns, also den wir auch nutzen und aber auch weitergeben. Deswegen ist unser Bananenbrot dann auch günstig und im Einkauf für die Gastronomie und so funktioniert das Konzept dann.
Und was mich mal interessieren würde, gibt es da auch eine Qualitätssicherung? Also ich nehme an, nicht alle Bananen, die dann wieder zurück an die Reiferei kommen, lassen sich dann auch weiterverarbeiten. Also eine schimmelige Banane wird jetzt wahrscheinlich nicht im Bananenbrot landen, gehe ich einfach mal von aus.
Ja.
Also wo ist so die Banane anzusiedeln, die vielleicht im LEH oder im Supermarkt nicht mehr verkauft wird, aber dann doch im Bananenbrot landet?
Also erstmal ganz richtig, also wenn wir mit Reifereien in Kontakt treten, dann ist unsere Aussage, wir verwenden alle Bananen außer Bananen, die aufgeplatzt sind oder eben schimmelig sind. Das funktioniert nicht. Aber man kann schon sagen, auch eine Banane, die komplett reif ist, also richtig braun ist, die ist durch die natürliche Schale geschützt und von innen her noch völlig in Ordnung und wird verarbeitet. Das ist auch der Vorteil, den das Bananenbrot mitbringt. Ne?
Die schmecken dann nicht faul wie jetzt ein Apfel, der eine braune Stelle hat, da schmeckt man ja die Stelle dann, die schmeckt halt dann nicht. Also das ist ja bei Bananen nicht, ne? Die schmecken einfach reifer. Ne?
Ja, die schmecken einfach süß, ne? Und sind halt von der Konsistenz her vielleicht nicht so, dass wir jetzt sagen, die wollen wir noch so essen, die sind halt so ein bisschen matschig, ne? Aber von der Süße her sind die super. Und jetzt ist aber so, ich bin ganz ehrlich, die Bananen, die wir tatsächlich angeboten bekommen, die sind in den seltensten Fällen überhaupt schon richtig reif, sondern es kommt schon vor, dass da hier und da mal jetzt Zuckerflecken, diese ersten braunen Fleckchen, die wir so auf den Bananen sehen, wenn die ein bisschen liegen bleiben, das kommt schon mal vor. Aber dass die richtig, richtig reif sind, dass wir uns da durchwühlen müssen, um zu schauen, welche ist denn jetzt noch gut und welche ist nicht gut, das kommt eigentlich nicht vor. Und deswegen, also das war das, was ich eben versucht habe zu beschreiben. Also so kleinste Makel führen schon dazu, dass die Banane aussortiert wird. Und das ist auch so ein Umstand, der mich auch nach 11 Jahren immer noch erstaunt und auch traurig stimmt, weil ich kann euch mal erzählen, wir sind früher viel auf so auf Märkte gegangen und haben mit einem Stand auch Bananen verschenkt, die wir auch sichtbar machen wollten, um zu zeigen, dass das Bananen sind, die eben aussortiert wurden. Und es gab niemanden, der bei uns stand und sich nicht darüber gewundert hat, was das für Bananen sind, die wir da verschenken. Warum könnt ihr die verschenken? Und es war halt eben einfach für jeden ist es erstaunlich, was das für eine Qualität ist, die da weggeworfen wird. Und das muss man gesehen haben, damit man es wirklich glaubt. Also,
ja. Wie viele Tonnen sind das so im Jahr, die an Bananen eigentlich in der Tonne landen und wiederum von euch jetzt aber auch gerettet werden? Kannst du das irgendwie in Zahlen fassen?
Also ich kann euch nicht sagen leider, wie viele Bananen insgesamt weggeschmissen werden. Das ist ganz schwierig nachzuhalten. Ich kann euch nur erzählen, dass wir mittlerweile um die 10 Tonnen Bananen im Monat verbacken. Was super ist, da bin ich stolz drauf. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man sich die Lebensmittelverschwendung insgesamt anschaut. Jetzt ist es aber auch so, die Banane, hatte ich ja eben schon erzählt, ist wirklich dadurch, dass sie eine Tropenfrucht ist und so lange unterwegs ist, extrem von Verschwendung betroffen. Und es gab Tage, da wurden mir mehrere hundert Tonnen gleichzeitig an Ausschussware angeboten. So, aber was soll, ne, ist halt eine Frischware, wie sollen wir jetzt 100 Tonnen beispielsweise an einem Tag verarbeiten? Also das funktioniert ja leider nicht, aber das, um die Dimension klar zu machen. Und ja, eine Tonne kann man sich auch gar nicht so richtig vorstellen. Was ist denn eine Tonne Bananen? Also diese typische Kiste Bananen, die wir kennen, die wir zum Umziehen manchmal verwenden, wo man so Bücher reinhaut, die hat, da sind 20 Kilo Bananen drin. Und ja, jetzt, es gab einen Tag, der ist mir auch im Gedächtnis geblieben, da wurden mir 640 Tonnen Bananen auf einmal angeboten.
Wow.
Ja, wow. Das sind 25 volle LKW. Und ich habe gerade erzählt, wir verbacken 10 Tonnen im Monat, ja. Jetzt auf unserem nach 11 Jahren auf unserem Höchststand. Das heißt, selbst bei dem Stand, wo wir jetzt sind, wären das ein paar Jahre Vorlauf, die wir nur durch diesen einen Tag Verschwendung hätten abgreifen können.
Das heißt, wir bräuchten eigentlich noch eine alternative Verwendung zusätzlich zu eurem Bananenbrot, um diese ganzen Bananen...
Ja, also wenn du deine Bananenmuffins, wenn die gut schmecken, dann bring sie auch mal.
Oder man muss einfach mehr Bananenbrot essen, vielleicht wäre das schon mal ein Schritt. Wo kann man denn euer Bananenbrot kaufen, wenn man jetzt sagt, ich möchte ja ein bisschen gegen die Verschwendung anarbeiten und vielleicht mal die 10 Tonnen dann auf die 600 erhöhen?
Danke dafür, Justus. Ich hatte jetzt schon erzählt, wir arbeiten vor allem mit der Gastronomie zusammen. Ganz witzig ist auch der erste Plan, den ich da mit dem Tim aufgestellt habe, war, dass wir selber eine Gastronomie aufmachen und einen Bananenbrotladen sozusagen aufmachen. Das hat sich aber schnell dazu entwickelt, dass wir gemerkt haben, okay, wir könnten viel mehr Bananen retten, indem wir einfach jedem Gastronomen das Produkt zugänglich machen. Und so ist es so entstanden, dass wir tatsächlich deutschlandweit an die Gastronomie verkaufen. Und das fing an erstmal regional in Düsseldorf, dass wir da vor allem eine große Kaffeekette gewinnen konnten. Und dann ging es relativ schnell. Mittlerweile haben wir so um die 500 Gastronomen an unserer Seite, die das Bananenbrot über die Theke abverkaufen. Genau. Und wenn man wissen will, wo und wer das so ist, dann kann man bei uns auf der Website schauen. Da gibt es eine Karte, wo man alle unsere Partner findet. Wir arbeiten auch mit Studierendenwerken zusammen, das heißt mit Universitäten. Jetzt sind wir hier in Köln zum Beispiel, auch die Kölner Uni verkauft unser Bananenbrot in all ihren Cafeterien. Wofür wir sehr dankbar sind. Und,
ich habe gesehen, sogar ein Café hier bei uns am Friesenplatz verkauft auch Bananenbrot. Also wir haben es eigentlich direkt vor der Haustür hier.
Absolut. Wenn wir hier aus dem Fenster gucken, dann ist das Café Saurus nicht weit.
Ja.
Das ist ein super Café. Und die verkaufen auch unser Bananenbrot, genau. Und so arbeiten wir halt mit 11 Unis auch. Natürlich ist das schön, dass wir da auch mit den Universitäten die jungen Leute erreichen, die sowieso sensibel für das Thema sind und den Umgang auch verändern wollen. Und deswegen wird gerade von den Unis auch viel abgenommen, das ist schön. Ja.
Ja. Und wie funktioniert das dann genau? Produziert ihr auf Halde? Habt ihr vielleicht auch Ausschuss dann? Habt ihr vielleicht mal zu viel Bananenbrot produziert?
Nee, wir haben bewusst unserer Philosophie wegen von Anfang an gesagt, wir stricken ein Nachfragekonzept. Das heißt, wir backen ausschließlich Bananenbrot, das bestellt und verkauft ist. Haben nie Bananenbrot auf Lager. Es ist so, dass wir wirklich kein Bananenbrot wegschmeißen. Das wäre ja auch ein bisschen... Das wäre ja auch ein bisschen strange, wenn wir auf der einen Seite die Banane retten und dann verbacken und dann doch wieder wegschmeißen. Deswegen ist uns ganz wichtig, dass wir da keinen Ausschuss haben. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir kein Bananenbrot entsorgen müssen. Also das klappt wunderbar. Und wenn dann doch mal eins zu viel gebacken wurde, weil der Konditor ein bisschen zu viel Masse gemacht hat, dann geht es an die Tafel. Aber im Müll landet kein Bananenbrot.
Okay. Und wie funktioniert das logistisch? Also viele kleine Cafés, hast du jetzt gesagt, Gastronomiebetriebe, die müssen ja irgendwie dann jeden Tag beliefert werden oder es wird vielleicht teilweise auch verschickt. Wie kriegt ihr das hin, mit einem kleinen Team jetzt jeden Tag diese Menge an Bananenbroten an den Mann zu bringen?
Ja,
an die Frau.
Ja, wir geben uns Mühe. Jetzt hast du gesagt, kleines Team, wir sind 4 Leute. die ja, für alles verantwortlich sind. Jetzt ist so, wir unterscheiden da zwischen einem Liefergebiet und einem Versandgebiet. Köln ist jetzt nicht so weit weg, deswegen fahren wir hier persönlich vorbei. Wir liefern unsere Kunden in Köln persönlich, genauso in Düsseldorf und im Ruhrgebiet. Und alles, was aber darüber hinausgeht, wird dann über den Versand beliefert. Und ja, logistisch ist vielleicht auch interessant, wie wir das mit den Bananen lösen, weil für uns ist es wichtig, dass wir halt auch wirklich garantieren, dass das Bananen sind, die aussortiert werden. Wir haben noch nie eine, wir haben noch nicht eine einzige konventionelle Banane verbacken, sondern immer nur Ausschussware. Deswegen haben wir auch von Anfang an gesagt, wir werden immer unsere Bananen selber bei diesen Reifereien einsammeln und an unsere Bäckerei liefern. Und kontrollieren dann eben auch, ob es sich um Ausschussware handelt und eben in welchem Zustand die Ware ist. Und so haben wir gerade schon unsere komplette Logistik eigentlich mal einmal durchgespielt. Also wir liefern viel, wir versenden viel und wir holen die Bananen ab.
Ja. Mit welcher Teamgröße schafft ihr das?
Wir sind 4 Leute im Team, die ja, alle mal liefern müssen, alle mal Bananen holen müssen, wenn es denn sein muss. Genau. Und man muss dazu sagen, wir schälen die Bananen ja nicht. Das machen dann die Konditoren bei unserer Partnerbäckerei. Und es gibt mit Sicherheit auch bei der Partnerbäckerei den ein oder anderen Konditor, der hauptsächlich des Bananenbrotes wegen dort arbeitet.
Cool, ja, du hast jetzt schon die Konditoren angesprochen, das heißt, ihr backt nicht selber, nicht in der Studentenbude, ihr habt einen Partner, mit dem ihr das macht, ne?
Genau.
Das Rezept kommt aber von euch?
Das Rezept kommt von uns, das war dieser Prototyp, von dem ich da eingangs gesprochen habe. Also es hat geklappt, wir konnten Bäckereien mit diesem Prototypen, auch wenn wir überhaupt nicht backen konnten, überzeugen. Aber es hat ja, ich meine, wir haben ja dann 2 Wochen am Stück gebacken, also irgendwie hat man in den 2 Wochen auch was dazugelernt. Aber es war dann schon so, dass wir mit einem guten Prototypen zu, ja, ich glaube, wir haben 10 Bäckereien angesprochen. Alle 10 hatten Interesse. 5 haben wir Probe backen lassen und wir hatten aber unseren Wunschkandidaten. Das war die Bäckerei Schüren, die ja, ihres Nachhaltigkeitskonzeptes wegen sehr bekannt sind und halt auch nicht weit von uns entfernt sind. Das war unser Wunschkandidat von Beginn an. Auch die haben für uns Probe gebacken und der Inhaber Roland Schüren war auch von unserem Prototypen ganz angetan. Kannte Bananenbrot auch zu dem Zeitpunkt noch nicht und war dann auch schnell überzeugt, Probe zu backen. Und natürlich hat dann auch beim Probebacken der verschiedenen Bäckereien der Geschmack für uns eine Rolle gespielt, aber eben auch die, ja, die Stärke der Partnerschaft, also wie, wie rund ist das Konzept mit dieser Art des Backens. Und da hat aber unser jetziger Partner, unser Partner, den wir auch schon seit Beginn an eben dann haben, ihr Bäcker Schüren, einen guten Job gemacht. Nicht nur hinsichtlich des Geschmacks, sondern ihr eben auch über deren Philosophie. Also es passte sehr gut zusammen und war wie eine Liebeshochzeit. Ja.
Also war es euch wichtig, dieses Nachhaltigkeitskonzept wirklich von dem Rohstoff an bis hin zur ja, Auslieferung auch wirklich umsetzen zu können. Und da braucht man natürlich dann auch den richtigen Backup-Partner, ist klar.
Auf jeden Fall, genau.
Und die Auslieferung, ist die auch nachhaltig dann?
Ja, wir bemühen uns, an jeder Stelle nachhaltig zu sein und das so aufzugreifen, das stimmt. Und jetzt muss man sagen, 2013 war es noch schwierig zu sagen, okay, wir holen uns jetzt hier Elektrolieferwagen und liefern nachhaltig aus. Wir sind seitdem mit Erdgasautos unterwegs und das war die nachhaltigste Alternative zu Elektro und die auch damals schon funktioniert hat. Und auch heute kriegen wir es nicht hin, von der Infrastruktur her so zu arbeiten, dass wir reinen Elektrofuhrpark haben. Wir haben ein Elektroauto im Bestand, aber fahren überwiegend immer noch mit Erdgasautos, was auch gut funktioniert. Aber es ist richtig, dass wir natürlich, wir sind über das Thema Lebensmittelverschwendung in die Nachhaltigkeit reingerutscht. Wir wollen unser Konzept an jeder Stelle nachhaltig stricken, haben deswegen diese Partnerschaft mit ihr Bäcker Schüren gewählt. Die machen unser Konzept auch also natürlich nachhaltig schlüssig und der Backprozess ist sehr nachhaltig. Trotzdem, ich sage euch ganz ehrlich, komplett 100% nachhaltig an jeder Ecke zu sein, ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, ist unser Ziel und unser Anspruch. Da wir aber immer aus eigenen Mitteln dahin kommen müssen, haben wir das bisher nicht an jeder Stelle geschafft. Mhm. So auch nicht in unserem Fuhrpark. Aber das heißt nicht, dass wir das zukünftig nicht noch hinbekommen. Ne?
Ja. Ja, Fuhrpark hört sich jetzt auch schon ziemlich groß an. Also wie viele Fahrzeuge müsst ihr so vorhalten, um auch diese ganzen Einkäufe und Auslieferungen jeden Tag machen zu können?
Das also wir haben, das Fuhrpark hört sich wirklich groß an. Mhm. Wir haben 3 Lieferwagen und ja, das war's auch schon. Also ist,
ja, aber das ist ja schon.
Wir haben ja auch nur 4 Mitarbeiter. Das wäre ja komisch, wenn wir jetzt 10 Lieferwagen hätten. Ne? ja, genau. Also trotzdem, Fuhrpark klingt nach mehr. Ja, aber es sind diese 3 Lieferwagen. Und das war's schon.
Ja, cool. Ich will noch einmal auf das Rezept zurückkommen.
Ja.
Jetzt stelle ich mir das so vor, ihr habt ein Rezept von irgendeiner Großmutter aus Australien genommen und das den Konditoren vorgelegt. Gab es dann Herausforderungen, wenn man jetzt Bananenbrot im großen Stil backt, im Vergleich zu Hause?
Das ist eine gute Frage, weil uns das ein bisschen überrascht hat, wie schwierig es ist, Bananenbrot konstant immer in der gleichen Qualität zu backen.
Mhm.
Und es hat mich eigentlich überrascht, weil an für sich ein Bananenbrot zu backen ist wirklich nicht so schwierig.
Mhm.
Habe ich ja selbst als Student dann hinbekommen. Mhm. es ist aber so, dass wenn du, es ist wirklich davon abhängig, wie reif die Banane ist, wie gut das Brot wird. Ne? Das hatte ich ja auch schon erzählt. Aber es ist schwierig, immer die gleiche Frucht zu verwenden. Also damit meine ich, immer den gleichen Reifegrad zu treffen. Erst recht, wenn du tagesfrisch backst und immer wieder auf Nachfrage backst, die Bananen eben entsprechend reifen zu lassen, in großen Mengen reifen zu lassen. Und dann, selbst wenn die Bananen von außen den gleichen Reifegrad haben, geschmacklich sind die trotzdem immer unterschiedlich. Und so hat sich tatsächlich zu Beginn, wo die Menge mehr wurde, hat sich auch trotz der Expertise der Konditoren, die uns da zur Seite stehen, hat sich gezeigt, es ist relativ schwierig, Bananenbrot in Mengen immer gleich zu backen. Aber
ist es denn der Anspruch? Oder ist eine gewisse Variation auch okay?
Dadurch, dass es ein handgefertigtes Produkt ist, ist natürlich eine gewisse Varianz in Ordnung und absolut in Ordnung. Aber trotzdem ist es ein Produkt, was sich über die Theke der Gastronomen verkauft. Und es wäre jetzt schwierig, wenn du, Claudia, jetzt bei Cafésaurus gleich den Bananenbrot holst, das super lecker findest, und du beim nächsten Mal gehst du zum Cafésaurus eine Woche später und da ist eine neue Charge, liegt da in der Theke und es schmeckt ganz anders und du denkst, das letzte Mal war es viel leckerer. Es muss schon ein Produkt sein, was immer ähnlich schmeckt. Ne? Klar, aber trotzdem ist eine gewisse Schwankung, ist völlig in Ordnung. Aber nichtsdestotrotz war es ein Lerneffekt und die Konditoren haben es hinbekommen und haben natürlich auch immer mehr Erfahrung mit dem Produkt bekommen. Und heutzutage ist diese Schwankung auch wirklich gering. Aber es gab einen Zeitpunkt, wo wir alle uns den Kopf gekratzt haben, so, okay, krass, wieso schmeckt das jetzt so anders? Ne?
Mhm.
Ja, das war aber die Anfangszeit.
Und wie hat sich das Rezept vielleicht auch über die Jahre entwickelt? Gab es da Trends, die sich vielleicht niedergeschlagen haben?
Gab es. Also wir haben zu Beginn erstmal, das ist eigentlich so das beste Beispiel, Bananenbrot nicht vegan gebacken. Wir sind also bei unseren Prototypen davon ausgegangen, dass es am meisten Sinn macht, mit Eiern zu backen. Und haben nur eine, wir haben mit 6 Sorten, heutzutage haben wir 15 Sorten, damals haben wir mit 6 Sorten angefangen und eine dieser 6 Sorten war halt eine vegane Variante. Wir haben also schon gemerkt, okay, wir müssen was Veganes anbieten, weil die Gastronomen das schon nachfragen. Haben dann eine Naturvariante vegan angeboten und haben dann aber schnell gemerkt, okay, erstens, es schmeckt ähnlich, zweitens, also ähnlich gut, zweitens, ist es so, dass die Gastronomen das natürlich als echten Pluspunkt empfinden, auch 2013 schon, dass es vegan ist. Und so wurde dann diese vegane Variante, die wir angeboten haben, deutlich, deutlich mehr nachgefragt von der Gastronomie als eben die Naturvariante, die nicht vegan war. Und so sind wir schon nach 6 Monaten, 7, 8 Monaten auf den Trichter gekommen. Wir sollten unser komplettes Sortiment umstellen und backen also seit Anfang 2000 oder Ende 2013, Anfang 2014 komplett vegan. Ja, und so Ja, hat man Entwicklungen drin. Aber das Grundrezept, das muss man sich auch so vorstellen, ist eigentlich immer dasselbe. Ne? Ja. Also unser Naturbananenbrot ist quasi das Grundrezept für alle anderen Bananenbrotsorten, die wir so anbieten.
Welche bietet ihr zum Beispiel an? Kannst du ein paar Beispiele mal nennen, dass uns das Wasser schon im Munde zusammenläuft?
Ja, wir, also wir haben, wie gesagt, 15 Stück, jetzt die alle aufzuzählen, fällt mir manchmal schwer, aber ich versuch's mal. Wir haben Apfel-Zimt-Bananenbrot, wir haben Schokoladen-Bananenbrot, wir haben Bananenbrot mit Nüssen, wir haben Bananenbrot mit Blaubeeren, wir haben eins mit Himbeeren, wir haben eins mit Apfel und Zimt, habe ich das schon gesagt? Ja. Siehst du, da kommt man schon. Ne? Also es sind 15 Stück und es ist halt schön, dass Bananenbrot vom Grundrezept her einfach so eine tragende Masse ist. So nennt man das im, also ich habe doch was übers Backen gelernt, das ist eine tragende Teigmasse. Und man kann einfach etwas an Zutaten hinzugeben und die Masse trägt das. Und deswegen, das, was ich sagen wollte, war, das Grundrezept ist unser Naturbananenbrot und die anderen Zutaten kann man dann einfach reinkippen.
Muss da eigentlich auch Zucker rein oder ersetzen die Bananen den Zucker dann wirklich komplett?
Ah, ihr fragt echt genau die richtigen Sachen, weil auch da ist wieder ein Entwicklungsprozess drin gewesen. Wir haben eine Zeit lang eine zuckerfreie Variante, denn auch das hat die Gastronomie nachgefragt. Ja, wir haben ja Kunden, die tatsächlich keinen Zucker essen. Habt ihr denn nicht was zuckerfrei ist? Dann haben wir eine zuckerfreie Variante auf den Markt gebracht, die aber dann deutlich weniger süß war als die mit Zucker. Das ist ja erstmal klar. Aber wenn man keinen Zucker isst, dann hat man vielleicht auch einen anderen Geschmacksnerv für dieses Bananenbrot ohne Zucker. Dann hat man so haben wir halt eine zuckerfreie Variante angeboten. Es ist schon möglich, Bananenbrot zuckerfrei zu backen. Wir backen aber unsere 15 Sorten. Heute 12 davon backen wir mit Zucker. Mhm. Und 3 Sorten bieten wir an, die wir heutzutage nicht zuckerfrei backen, sondern mit Kokosblütenzucker anrühren. Okay. Mhm. Genau, das ist nochmal...
Noch was anderes, aber so. Das ist eine Alternative an, wahrscheinlich.
Ja, es ist auch, wie gesagt, also ganz ohne Zucker, dafür muss die Banane dann schon wirklich ultra, ultra reif sein. Mhm. Und das ist dann auch ganz schwierig, wenn man in Masse backt, ne? Da sind wir wieder bei dem Thema, die so weit reifen zu lassen, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Also haben wir uns dazu entschieden, wir brauchen trotzdem eine Alternative zu normalem Zucker und haben uns dann für den Kokosblütenzucker entschieden, ja.
Und wie sieht es mit Vollkornmehl aus? Ist das auch eine Option? Jetzt redet hier gerade die Mutter von 2 Kindern.
Ja, ich merke schon. Ja, ja
als gesündere auch Variante noch.
Haben wir auch mal, wir haben auch mal ein Dinkel-Bananenbrot gebacken. Auch das war geschmacklich einfach Unterschied. Wir haben es auch, sowohl das zuckerfreie als auch das Dinkel-Bananenbrot haben wir angeboten und wurde dann aber am Ende des Tages nicht so stark nachgefragt, dass wir da das dauerhaft anbieten konnten. Mhm. Es wurde angenommen, aber nicht in der Hülle und Fülle wie die anderen Sorten. Und dann ist es auch schwierig für den Gastronomen, der meistens 3 bis 4 Sorten in der Theke liegen hat, dann zu sagen, okay, wir haben hier das Dinkel-zuckerfreie Bananenbrot und daneben liegt dann Apfelzimt, weiße Schokolade, Macadamia und Erdnussbutter-Chiasamen, was natürlich irgendwie dann doch anders klingt. Und dann bleibt dann das Dinkelbrot dann auch liegen. So. Und deswegen hat man einfach gemerkt, so, ja, okay, man muss auch nicht jede Entwicklung mitnehmen. Wir werden auch oft gefragt, ob wir ein glutenfreies Bananenbrot anbieten können. Das ist nochmal eine ganz spezielle Sache, weil um glutenfrei backen zu können, musst du quasi deine Backstube erstmal klinisch reinigen, damit das überhaupt funktioniert, weil Spuren von Gluten sind ja schon ganz schwierig dann. Und deswegen auch da haben wir uns dagegen entschieden.
Ist wahrscheinlich ja dann, ne?
Alles, was
vegan ist, ist es ja auch laktosefrei.
Genau, die Frage hast du dir selbst beantwortet.
Jetzt haben wir auch schon so viel drüber geredet.
Ja, also ich würde sagen, jetzt sollten wir auch mal ein bisschen was probieren. Du hast uns nämlich was mitgebracht.
Na klar.
Eine kleine Probe, die liegt hier schon die ganze Zeit.
Ja, ich habe euch 3 Sorten mitgebracht. Einmal Apfelzimt, dann Blaubeere und Erdnussbutter-Chiasamen. Ich habe euch vorher gefragt, welche wollt ihr denn gleich probieren? Und dann habt ihr euch für Apfelzimt entschieden. Das ist übrigens auch die meistverkaufteste Sorte, die wir haben.
Also nicht nur weihnachtlich so angehaucht, sage ich ja, mit Zimt, immer im Programm.
Ganzjährig die meistverkaufteste Sorte. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass dass diese Kombination aus Apfelzimt so dem einfach den deutschen Gaumen trifft. Ich, das glaube ich.
Ja, und auch gut mit der Banane harmoniert, glaube ich.
Na klar. Ne?
Ja. Okay, wir probieren, oder?
Ja, genau. Bist du aufgeregt? Warst du schon mal live dabei, als dein Bananenbrot in einem Podcast
zu Genüge und deswegen bin ich auch gar nicht aufgeregt. Bin mir sicher, es wird euch schmecken.
Okay. Ja. Mhm. Ich schmatze jetzt mal ins Mikro. Super lecker.
Mhm. Probier auch mal.
Das ist auch so dieser leicht knatschige, also dieses leicht knatschige Feeling, was so ein Bananenbrot, finde ich, auch haben muss.
Das ist wichtig. Also, mega gut. Da sagst du was. Also ein Bananenbrot muss natürlich, und deswegen ist es auch so wichtig, für alle, die zuhören und zu Hause mal ein Bananenbrot backen, es ist so wichtig, dass die Bananen sehr, sehr reif sind, weil sonst kriegt man eben dieses Matschige, was das Bananenbrot halt wirklich haben soll, kriegt man sonst gar nicht hin.
Ja, total lecker.
Schmeckt super zimtig und auch schön, ja, wie du sagst, knetschig.
Schmeckt ihr denn auch die Banane raus? Weil ja, das ist immer wichtig. Also ich finde es ganz schwierig, wenn man jetzt ein Apfel-Zimt-Bananenbrot backt und das schmeckt jetzt nur noch nach Zimt, weil du gerade sagtest, es schmeckt sehr zimtig. Wenn das jetzt nur noch nach Zimt schmeckt und die Banane komplett untergeht, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Also es muss am Ende auch nach Banane schmecken.
Die Banane kommt total raus und ist genau die richtige Balance zwischen dieser Sorte, die es halt sein soll, Apfel-Zimt. Kommen da dann auch Äpfel rein, die vielleicht schon zu reif sind für den Supermarkt oder
nee, leider seid ihr nicht.
Da dann nicht, ja.
Leider nicht.
Das ist also wahrscheinlich auch schwierig, das dann auch noch.
Es wäre super, ey, wirklich, das wäre so, wäre wirklich ein Traum, wenn wir alle Zutaten, die wir, also selbst das Mehl, ich meine, ich habe die letzte Podcast-Folge von euch gehört über Limora, die auch Mehl anbieten, hast du sogar die Frage gestellt, ob Mehl angeboten wird. Und es wäre ja super, wenn wir das komplette Produkt aus Überschüssen backen können. Aber da sind wir wieder bei dieser, man braucht die Sachen dann auch konstant und man braucht die auch in der richtigen Qualität. Das geht bei der Banane, weil die halt wirklich in Hülle und Fülle entsorgt wird, leider. Und deswegen haben wir da diese konstante Rohstoffbeschaffung auf die Beine stellen können. Aber wenn man jetzt beispielsweise Blaubeeren oder Himbeeren nimmt, die wir ja auch verbacken, dann sieht das da schon ganz anders aus. Also da sind dann auch oft die Früchte, die aussortiert werden, nicht mehr verarbeitungswürdig.
Ja, und die schmecken ja dann auch wirklich, also die sind ja auch wirklich schnell schimmelig dann und das darf man natürlich dann nicht.
Nee, genau, das ist dann natürlich nicht Sinn der Sache. Ne? Trotzdem wäre das wunderbar, ne?
Ja. Ja, cool. Also super lecker. Ich muss jetzt, glaube ich, eine Pause machen, sonst kann ich nicht weiter reden, aber gleich nach dem Podcast dürfen wir dann noch weiter essen.
Ja, klar.
Ja, ich habe mir gerade auf jeden Fall noch ein Stück genommen in der Pause, als ihr euch unterhalten habt. Was sind denn so eure größten Herausforderungen? Wir haben ja jetzt schon ziemlich viel über die Supply Chain gesprochen. Es hört sich wirklich an, so ein bisschen Angebot und Nachfrage zusammenbringen ist eine Herausforderung und das bei einer Qualität, die halt irgendwie konstant ist, oder? Würdest du das auch so unterschreiben oder hast du noch andere Dinge?
Nee, das hast du schon ganz gut zusammengefasst. Ja, was sind unsere Herausforderungen? Also wie du sagst, es ist wichtig, dass wir immer genügend Bananen zur Verfügung haben. Diese Herausforderung haben wir gelöst. Ich fand schon, das war anfänglich die größte Herausforderung, also genügend Bananenreife rein zu überzeugen. Und wie ich hatte eben schon gesagt, ich war so dankbar für die erste, die da mitgemacht hat, weil die ist groß und die haben uns viel zur Seite gestanden und haben da auch einfach Lust drauf gehabt. Aber das ist eine Herausforderung, die ja gelöst ist. Also heutzutage ist das nicht mehr so. Und ja, ansonsten, ich persönlich hatte Herausforderungen, weil es halt einfach so dieser Weg zur Selbstständigkeit war. Also ne, das war halt mit 24 diese Firma gegründet und es ist immer ein steiniger Weg, eine Firma zu gründen, glaube ich. Und ich bin auch ins kalte Wasser gesprungen, bin ich ganz ehrlich, ich habe nie woanders gearbeitet. Immer nur mal in meinem Leben Bananenbrot gemacht. Ich habe zwar mal bei ThyssenKrupp gearbeitet als Studierenden, als Student, wie sagt man, als Werkstudent. Aber ich bin dann eben so in diese Selbstständigkeit gerutscht. Und das war für mich schon die persönliche Herausforderung, da auf die Beine zu kommen. Jetzt muss man auch sagen, dass wir eben organisch gewachsen sind, da nie mit Investoren zusammengegangen sind, sondern aus eigenen Mitteln eben auf die Beine gekommen sind. Und aus geschäftlicher Sicht ist das dann vielleicht auch die größte Herausforderung, aus eigenen Mitteln so nachhaltig wie möglich, das Konzept so rund wie möglich und eben so groß wie möglich zu machen. Ne?
Ja, ihr habt ja wirklich auch einen hohen Anspruch dann an das Produkt und an die Nachhaltigkeit. Das ist ja schon beeindruckend. Und wenn man jetzt Be Bananas übersetzt auf Deutsch, würde es ja vielleicht sozusagen bedeuten, sei ein bisschen verrückt oder sei im positiven Sinne auch ein bisschen Querdenker.
Geil, darüber, also lieber Justus, darüber habe ich schon lange nicht mehr mit jemandem geredet, was Be Bananas so wortwörtlich übersetzt sein könnte und sei schräg, so hätte ich es jetzt auch gesagt. Habe ich auch schon lange nicht mehr darüber nachgedacht, ja, und stimmt ja.
Und es passt ja zu eurer Gründungsgeschichte und deswegen würde mich nochmal interessieren, gerade am Anfang, wie wurde das denn auch von euren Freunden oder Familien aufgenommen, dass ihr jetzt plötzlich Bananenbrot backt?
Ja, ein bisschen belächelt wurden wir dafür schon. Ne? Ich meine, Bananenbrot war damals aber auch nicht bekannt. Also das, wie soll ich den Leuten sagen, ich mache Bananenbrot? Und die wussten ja, also von 5 Leuten wussten 4 nicht, was das ist. Die haben dann gesagt, ja, kann ich mir ein Graubrot mit Bananenscheiben oder was? Ne? Also das war so dann oft die Frage. Ja, dann wurde man belächelt. Zum Beispiel mein gesamter Fußballverein damals, der hat mich ausgelacht. Aber dann hat man aber, ich meine, es sind ja nun mal Freunde und Familie, die haben dann schnell gemerkt, wir meinen das schon ernst und da steckt auch dann ein Sinn hinter. Also ich bin froh, dass ich was mache, was auch einen Sinn erfüllt und deswegen hat diese Belächelung schnell aufgehört und es ist umgeschwungen in, ja, mach das mal, wie geil ist das denn? Und ja, aus der Familie jetzt, also tatsächlich meine Eltern, also die, ich war ja noch jung, die fanden das natürlich nicht so schön, dass ich da jetzt meinen Fokus vom Studium, ich habe BWL studiert, vom Studium wegziehe und ja, Bananenbrot machen will. Das klang für die auch erstmal so ein bisschen komisch. Aber auch da, die haben dann auch nach ein paar Jahren gemerkt, okay, der macht das immer noch, der meint das ernst. Ich habe auch übrigens mein Masterstudium tatsächlich abgebrochen. Dann, also ich habe den Australienaufenthalt abgebrochen, um Bananenbrot zu machen. Und ich habe dann nach 2 Jahren gemerkt, okay, ich muss jetzt auf eine Karte setzen, entweder Bananenbrot oder Masterstudium. Und habe dann auch den Master abgebrochen. Und da war, das war dann schon so ein Punkt, wo meine Eltern sagten, hä, willst du das wirklich? Und dann habe ich aber hab ich meine Entscheidung getroffen und bin auch froh, dass ich es gemacht habe.
Abgebrochenes Studium gehört, glaube ich, zu jeder guten Gründungslegende irgendwie dazu.
Ganz genau.
Justus, du hast dein Studium aber zu Ende gebracht, oder?
Ja, das stimmt schon. Ja, das hätte man jetzt, ja.
Das ist kein schlechtes Vorzeichen. Der deutsche Markt ist ja jetzt von euch tatsächlich, so sagt ihr es zumindest auf eurer Website, dominiert. Also ihr seid die größten Bananenbrotlieferanten für die Gastronomie.
Ja.
Sagt ihr?
Ja, sagen wir. Weil wir aber auch auf die Bananen, aufs Bananenbrot spezialisieren, wir machen ja nichts anderes, wir machen ja nur Bananenbrot. Mhm. Aber auch da, man merkt schon, dass der Markt sich in diesen 10, jetzt fast 11 Jahren, also im Januar sind es ja 11 Jahre, entwickelt hat. Und dass das Produkt, jetzt heutzutage kennt jeder Bananenbrot, also ich bin mir sicher, ihr habt Bananenbrot schon heute vor dem Podcast heute gekannt, dass sich das Produkt einfach in den Markt gespielt hat. Und natürlich gibt es heutzutage auch viele andere Anbieter, die Bananenbrot backen.
Aber auch was ich. Die alte Bananen, beziehungsweise Wegwerfbananen,
ja,
sag ich jetzt
ja,
mal.
Und das finde ich halt richtig schön, also dass die Wettbewerber, die entstehen, auch diesen Umstand aufgreifen. Ich meine, es macht ja auch Sinn. Es sind genügend Bananen da. Es, sind, es ist ein wirtschaftlicher Vorteil für das Konzept. Es macht nur Sinn. So steht das Bananenbrot heute vielleicht ein Stückchen mehr für Lebensmittelrettung. Und das finde ich schon richtig cool. Ich finde es auch schön, dass das Produkt sich so weit reingespielt hat, dass es jeder kennt. Und ich würde aber immer noch behaupten, dass wir der größte Bananenbrotlieferant Deutschlands sind.
Nicht schlecht.
Wie viele Brote liefert ihr pro Tag, pro Monat aus? Hast du das schon gesagt?
Ja, das ist ganz schwierig zusammen, weil wir zwei verschiedene Größen auch anbieten. Mm. Also die Bäckerei, die haben ja auch 21 Filialen, die verkaufen auch noch über ihre Filialen das Bananenbrot.
Und die verkaufen das aber dann am Stück?
Als ganzes Leib auch, ja. Genau, so wie wir auch. Wir verkaufen es auch als ganzes Leib an die Gastronomie und wir haben auch noch einen kleinen Online-Shop. Also auf die Zahl runterzubrechen, ist das schwierig, aber es sind schon viele.
Ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, zwischen 5.000 und 7.000 Brote.
Echt, sowas hast du gelesen? Dass, aber, ja, ich glaube, das sind, dann ist das eine Zahl, die schon veraltet ist. Also es müssten mehr sein, ja. Also, aber nicht am Tag, ne? Weil du gerade auch fragst,
am
Tag.
Nee, das war dann, glaube ich, auch im Monat.
Ja, genau.
Und was, das hatte mich auch noch interessiert, was zahlt man eigentlich für so ein Bananenbrot? So ein Leib?
Auch das kommt wieder auf die Sorte an.
Ja.
Das Naturbananenbrot ist so das günstigste, was man erwerben kann. Das fängt bei 5,60 Euro 70 an, irgendwie so in die Richtung. Aber in der kleinen Variante. Und ja, wenn, wir haben die teuersten Sorten, die wir anbieten, das sind die mit Nüssen. Wir haben zum Beispiel eine Sorte, die ist mit drei Nüssen, also mit Haselnüssen, Walnüssen und Macadamianüssen. Mhm. Die kostet dann um die 8,50 Euro, 60. Ja, mhm. Für 600 Gramm. Das ist so die Preisrange. Mhm. Allerdings war das jetzt so die kleine Variante. Wir an die Gastronomie verkaufen wir hauptsächlich die Sorte, die ich euch hier auch mitgebracht habe. Die großen Bananenbrote, die haben 1,25 Kilo. Und da ist der Preis natürlich nochmal ein bisschen anders. Ja.
Mhm. Und wenn du mal einen Blick in die Zukunft wagst, plant ihr neue Produkte? Werdet ihr beim Bananenbrot bleiben?
ja, also ich sag, guck mal, wir haben eine Zeit lang haben wir uns so ein bisschen verlaufen und haben gar nicht gemerkt, wie sehr uns das Bananenbrot eigentlich herausfordert und dachten, wir machen jetzt schon noch andere Produkte. Es gab nämlich mal eine Zeit, da stand ich vor Unmengen an Avocados, die aussortiert wurden. Auch wirklich jedes Mal, wenn ich Bananen geholt habe, standen daneben Berge an Avocados. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt ein Avocado-Brot. Das war so die Idee und haben dann ein Avocado-Brot mit, so ähnlich wie ein Bananenbrot, könnt ihr euch jetzt vorstellen, wie so ein Kastenbrot, in so einer Kastenform gebacken und da dann eben wie die Banane die Avocado untergerührt und dann mit Feta-Käse haben wir, glaube ich, und mit getrocknetem Tomat, also sollte so ein herzhafter Snack werden. Und haben dann aber gemerkt, also es hat schon lecker geschmeckt, war schon super, haben aber, wollten dann die Logistik dahinter aufbauen und haben gemerkt, ja, die Avocados sind aber durch die natürliche Schale anders geschützt als die Banane. Es war dann halt so, dass jede zweite Avocado, die man aufgeschnitten hat, wirklich von innen heraus nicht mehr in Ordnung war.
Das war, kennt man, glaube ich, auch von zu Hause, ne?
Ja, kennt man. Und es war auch viel schwieriger, da dann eben die Bäckerei Schüren zu überzeugen, dass wir das zusammen machen wollen, weil die hatten natürlich dadurch eine unfassbare Mehrarbeit, auch Entsorgungskosten und. Also es war ganz, ganz schwierig, das dann auf die Beine zu stellen. Und deswegen haben wir es nie auf den Markt gebracht. Aber wir haben uns viel mit Avocado-Brot beschäftigt. Wir haben auch eine Zeit lang haben wir einen Bananen-Ketchup im Sinn gehabt und hatten schon mit einer Marmeladenmanufaktur einen Ketchup gemacht aus geretteten Tomaten und eben aus Bananen. Also Ideen waren da. Ja. Haben aber gemerkt, ey, wir sind so ein kleines Team und wir haben mit dem Bananenbrot ja auch eine gute Variante, die wir erstmal ausweiten können, weil wir können deutlich mehr als heutzutage die 10 Tonnen Bananen übers Bananenbrot retten und haben dann nach, ich glaube, 2 Jahren, wo wir gemerkt haben, wir haben uns jetzt viel um andere Produkte gekümmert, lass uns doch bitte wieder aufs Bananenbrot konzentrieren und haben es dann abgebrochen und sind wieder rein aufs Bananen und haben dann das Bananenbrotsortiment erweitert und ich will damit nicht ausschließen, dass wir zukünftig noch andere Produkte auf den Markt bringen, aber solange uns das Bananenbrot das Potenzial bietet, was da vor der Nase liegt, nämlich Bananen vor dem Müll zu retten, werden wir das auch erstmal ausweiten, genau.
Das heißt, es geht erstmal darum, den Markt dann noch weiter auszuweiten für das Bananenbrot. Genau. Habt ihr denn da konkrete Ideen im Kopf? Also Gastronomiebetriebe ist ja das eine. Ich habe jetzt irgendwie auch mal an Schulen mit Mensa gedacht, sowas.
Wie gesagt, wir arbeiten ja schon mit den Unis, ne? Also ich sage immer Gastronomie, aber das ist natürlich breit gefächert. Also wir arbeiten mit der Hotellerie, mit der Gastronomie, mit den Universitäten, mit Kitas, mit unter anderem auch mit so Freizeiteinrichtungen wie Kletterhallen, Sporteinrichtungen. Also das ist schon breit gefächert. Aber für mich sind das irgendwie überall, wo es eine Theke gibt, wo Kaffee und Kuchen angeboten wird, ist für mich erstmal eine Gastronomietheke. Ja. Auch in der Kletterhalle ist das für mich die Gastronomie in der Kletterhalle. klar, es ist nicht jeder Gastronom kennt uns und das ist erstmal das Ziel, das mittelfristige Ziel, deutlich mehr Kunden zu gewinnen. Wir haben jetzt auch nächstes Jahr im April fängt zum ersten Mal ein Vertriebler bei uns an. Also das sind kleine Steps, die wir gemacht haben in den letzten 10 Jahren. Wir haben langsam und organisch. Ich bin auch immer so ein Sicherheitstyp gewesen, dass wir langsam gewachsen sind und von innen heraus und jetzt ist vielleicht der Zeitpunkt, wo wir angreifen wollen und wirklich rausschreien wollen. Deswegen ist schon richtig, wie du sagst, also das nächste Ziel ist eben den Markt aktiv zu bespielen, weil viele unserer Kunden, die wir jetzt haben, die sind durch Empfehlungsmanagement gekommen und das Produkt hat die überzeugt. Wir mussten aber schon die letzten 10 Jahre auch gucken, dass wir, und da sind wir wieder bei deiner Frage, Justus, ist es schwierig, das in Masse zu machen, dass wir die Basis so aufbauen, dass wir auch wirklich jeden Gastronomen in Deutschland beliefern könnten. Ne? Das war halt eine riesen Herausforderung, die Basis so hinzukriegen. Und an der Stelle sind wir aber jetzt und deswegen geht es nächstes Jahr in die Vollen.
Bin auch gespannt. International dann geplant oder konzentriert ihr euch erstmal auf das deutsche Geschäft?
Also wir haben, du stellst ja Fragen, Claudia. Also wir haben schon Anfragen aus Holland gehabt, wir haben Anfragen aus Athen, hatte ich letztens eine Anfrage, das hat mich sehr überrascht. Aus Österreich auch und aus der Schweiz auch. Man merkt also, Potenzial wäre da. Aber das scheint mir so fernab. Also erstmal den deutschen Markt erobern und dann mal schauen, wie es weitergeht. Ich meine, da komm ich, jetzt kennen wir uns ja noch nicht so gut, Claudia, aber es ist so, das ist doch vielleicht meine persönliche Einstellung. Immer sachte, sachte. Ne?
Okay,
man kann ja schon Pläne haben, aber ja, nee. Also ja. Ihr wollt euch erstmal auf Deutschland konzentrieren und auch.
Ja, also wenn wir von ganz langfristig reden, bestimmt, ne, ja. Wird bestimmt Spaß machen.
Klingt
aber
auf jeden Fall sympathisch, so wie du sprichst.
Ja, das ist schön, dass du das sagst. Aber
Höhenflug.
Nee, ach Quatsch, aber ich schließe das alles nicht aus. Ich schließe weder neue Produkte in der Zukunft aus, noch schließe ich die Internationalisierung aus. Nur möchte ich auch nicht, dass uns das alles über den Kopf wächst und möchte ich auch nicht die Potenziale, die direkt vor der Haustüre liegen, liegen lassen. Ne? Also,
die ja auch die nachhaltigsten sind letztendlich, was die Lieferung angeht.
Ganz genau. Und, also
das Regionale.
Das Regionale spielt auch eine Rolle, aber nichtsdestotrotz, ich wäre auch begeistert, Bananenbrot von uns in Wien zu sehen, aber das muss nicht morgen passieren. Und ja, immer schön in Ruhe.
Und die Idee, dass ihr alte Bananen oder Wegwerfbananen verwendet, habt ihr die auch nach Australien weitergegeben?
Ich habe so wenig, leider habe ich so wenig Kontakt noch nach Australien zu australischen Kollegen. Also habe ich da leider mit niemandem mehr drüber gesprochen sozusagen. Also es gab eine Zeit lang gab es australische Kollegen, die nachgefragt haben, und wie läuft's? Aber es hat sich auch schnell verlaufen, wie das so ist. Ne? Also ich weiß nicht, ob heutzutage in Australien irgendjemand das Konzept quasi das deutsche Konzept nach Australien adaptiert hat, das glaube ich nicht.
Also irgendwie sind so Bäckereien ja auch was sehr Deutsches, ne? Ich weiß gar nicht, ob die sozusagen die Infrastruktur hätten, dann auch so ein Konzept umzusetzen, ne?
Doch, bestimmt. Also das war auch verrückt. Da gab es 2012 gab es schon das eine oder andere Unternehmen in Sydney, die auch so wie wir heutzutage nur Bananenbrot gemacht haben. Mhm. Also die wir natürlich dann auch abgeklappert haben in unserer Recherche. Und das war ganz witzig. Deswegen kam auch dieser Gedanke auf, eine eigene Gastronomie zu machen und eben Bananenbrot über die Theke, also einen reinen Bananenbrotladen zu machen, weil das gab es auch in Sydney. Und ich glaube, das Potenzial wäre also schon da. Ich weiß nur nicht, wie es um Lebensmittelverschwendung in Australien steht. Ist das da genauso wie bei uns? Höchstwahrscheinlich schon.
Vielleicht wachsen in Australien sogar selber Bananen, weiß ich gar nicht. Weil dann haben die vielleicht ja gar nicht so das Problem wie wir in Deutschland, dass die so weit, einen so weiten Weg absolvieren müssen, bis die halt.
Ich glaube aber nicht. Ich glaube in Australien.
Eher schon so Costa Rica
oder
so.
Das ist eher, ist eher Südamerika.
Ja. Ja.
Was ist denn mal auch so richtig schiefgelaufen bei euch? Also ich finde, das ist schon eine Erfolgsgeschichte, die du erzählst. Ich glaube, vor 10 Jahren kannte niemand Bananenbrot. Das ist inzwischen deutlich bekannter auch. Natürlich vielleicht auch erstmal in bestimmten Blasen in den Großstädten, wo man in die Cafés geht, kennt wahrscheinlich jeder Bananenbrot. Ich weiß jetzt nicht, ob man, wenn man jetzt, ja, wie meine Großeltern, die nie Pizza gegessen haben, ob jetzt die Rentner in Deutschland auch schon Bananenbrot essen. Aber ich glaube, es gibt so eine Art Siegeszug des Bananenbrots gerade auch und es wird immer beliebter. Und ihr seid auch so ein bisschen, denke ich mal, mit Schuld daran, dass es wahrscheinlich beliebter wird, ja. Seid wahrscheinlich auch ein bisschen mit der Welle mitgeritten. Aber wo ist denn vielleicht auch mal was schiefgelaufen, wo ihr sagt so, oh Mann, da wird mir heiß und kalt, wenn ich daran zurückdenke.
Das sind, also ich kann dir nicht sagen, was da jetzt wirklich nicht, also das klingt jetzt total scheiße, ne? Aber ich kann dir, also es war nichts dabei, außer jetzt, ich meine, ich habe dir diese Avocado-Brot-Geschichte erzählt, also dieses Verlaufen, das war, man hat sich 2 Jahre wirklich, man hat 2 Jahre ein bisschen vergeudet, sozusagen, man hätte deutlich mehr den Fokus aufs Bananenbrot legen können. Aber ansonsten, was schief gelaufen ist, hatte höchstens persönliche Natur, also dass ich mir selber im Wege stand im Sinne der Selbstständigkeit. Aber es war wirklich glücklicherweise immer relativ easy mit diesem wunderbaren Produkt, was die Bäckerei Schüren uns backt, die ja auch wirklich eine gute Handwerksbäckerei sind, war es nicht schwierig, unsere Partner davon zu überzeugen, dass das Bananenbrot Sinn macht. Und auch Bananenbrot in der Gastronomie hat sich von alleine über die Theke verkauft. Also war es jetzt nicht so, dass da die Riesenherausforderungen standen und irgendwas uns zum Scheitern hätte bringen können. Also Gott sei Dank. Ne? So, wenn, dann wäre ich es selber gewesen, der da im Weg stand hätte. Ja. Deswegen ganz schwierig zu sagen, leider.
Ist ja erstmal gut, wenn man das so sagen kann. Also ja, auf jeden Fall eine gute Erfolgsstory. Traditionsgemäß fragen wir in unserem Podcast auch immer nach so einem ultimativen Food Waste Rezept als Tipp für die Hörer. Jetzt würdest du wahrscheinlich ja das Bananenbrot nennen. Also
ist das, wollte ich gerade sagen. Also wenn ich da jetzt nicht Bananenbrot sage, bin ich ja total bescheuert.
Aber vielleicht kannst du ja noch einen Tipp geben an unsere Hörerinnen und Hörer, wie sie, wenn sie jetzt ihr eigenes Bananenbrot backen wollen, da am besten vorgehen. Also ich meine, du sollst jetzt nicht euer Geheimrezept verraten, das ist klar. Aber vielleicht hast du noch irgendwie ein, zwei Tipps für den eigenen Hausbedarf.
Ja, also ich glaube, dass bei vielen, die Bananenbrot zu Hause backen wollen, die Banane nicht reif genug ist. Also das haben wir jetzt so oft erwähnt. Also es ist wirklich wichtig, Leute, dass ihr die Bananen reifen lasst. Und wenn ihr aber das Problem habt, dass morgen Gäste kommen und ihr habt jetzt Bananen ja, da liegen, die nicht reif genug sind, dann könnt ihr die in die Tiefkühltruhe tun. Ja. Und dann werden die halt schnell reif. So, aber jetzt geht es ja um Lebensrettung. Heißt also, diese Bananen hätte man ja dann künstlich gereift. Also, ja, was soll ich sagen? Also, ich hätte Bananenbrot jetzt als Standardantwort für diese Frage verwendet.
Ich glaube, dann bewegen wir uns jetzt auch Richtung Ende unseres Podcasts. Gibt es denn von deiner Seite noch irgendwie Wünsche oder Anregungen, die du an unsere Hörerinnen und Hörer loswerden möchtest? Hast du noch irgendwelche Tipps oder irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Ansonsten bedanken wir uns hier erstmal an dieser Stelle für die super spannenden Insights zu Die Bananas.
Da fällt mir jetzt so spontan nicht viel ein, aber ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte. War auf jeden Fall schön bei euch. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Lars, von mir auch. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt, zumindest schon mal, wie man die braunen Flecken auf der Banane nennt. Also das war schon mal eine neue Information für mich und finde euer Unternehmen super spannend und sehr sympathisch.
Danke.
Und hoffe, dass ihr noch viele weitere Bananen retten werdet.
Danke.
Cool, dann vielen Dank und danke fürs Zuhören.
Danke.